Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Fritz Kohler ist aus deutschen Kneipen und zunehmend auch aus deutschen Kühlschränken daheim nicht mehr wegzudenken. Das von zwei Studenten vor über 20 Jahren gegründete Unternehmen behauptet sich hierzulande erfolgreich gegen die Brausegiganten aus den USA. Mehr noch, es setzt den Erfolg auch im Ausland fort. Obwohl Fritz Kohler und andere Getränke des Unternehmens bereits in mehreren Ländern Europas erfolgreich vertrieben werden, gibt es erst seit vergangenem Herbst auch eine Niederlassung in Österreich. Wie es Fritz Kohler im Ausland schaffen will, verrät uns gleich Mirko Wiegert, Gründer, Eigentümer und Geschäftsführer der Kultmarke. Moin Mirko, herzlich willkommen.
Ja, moin Boris, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Dabei ist aber auch Stefan von Vultejus bei der Deutschen Bank, Experte, zuständig für M&A und Corporate Finance Themen. Stefan und Mirko, ihr beide kennt euch schon seit der Zeit, als bei Fritz Kohler die Wege der beiden Gründer sich trennten und Stefan, dich Mirko, tatkräftig dabei unterstützte, die Anteile des Mitgründers zu übernehmen und außerdem noch externe Expertise an Bord zu holen. Herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du auch dabei bist.
Hallo, auch danke für die Einladung und klasse, mit Mirko mal gemeinsam hier was zur Story erzählen zu können.
Ja, aber ihr dürft auch gerne unterschiedlicher Meinung sein gleich im Podcast. Mirko, ich will mal ganz kurz ein bisschen ausholen. Seit 2006, also schon eine ganze Weile, seid ihr ja außerhalb von Deutschlands auch vertreten. Ich habe schon gesagt, Polen, Niederlande, Spanien, Österreich, auch Schweiz. Jetzt erst seit vergangenem Herbst auch die erste Niederlassung in Wien. Warum hat das so lange gedauert mit der Niederlassung und was wird dadurch anders? Was habt ihr eigentlich vor damit?
Im Kern wird erstmal nichts anders. Also was wir halt machen bei Fritz Kohler ist, wir bauen eine gute Cola, gute Limonadenschalen auf mit einer sehr attraktiven Marke, einer attraktiven Brand. Und bisher fahren wir da ganz gut mit, dass wir die Marke da, wo wir schon sind, so attraktiv aufbauen, dass eher so eine Anfrage aus dem Ausland kommt. Hey, wir hätten gerne auch Fritz Kohler bei uns in unseren Bars, Cafés, Restaurants und auch im Handel und so. Das müssen wir machen, dass wir euch hier auch beziehen. Und dann bauen wir so die Route dahin. Das ist so das Grundprinzip von dem, was wir machen. Was machen wir noch? Wir haben, sag ich mal, so einen ganzen Reisezirkus an Mitarbeitern, die unsere Kunden auch im Ausland betreuen. Und in dem Zuge war es irgendwann, oder haben die Mitarbeiter aus Österreich, weil da haben wir relativ viele jetzt gefragt, Mensch, wir hätten auch gerne mal ein Büro, so einen zentralen Nukleus, wo wir uns einfach treffen, wo wir so ein Stückchen Heimat haben, weil die sonst kein Büro hatten. Und so kam es jetzt zur ersten Niederlassung im Ausland. Ich glaube, rechtlich hatten wir das schon länger, wegen Steuerfragen und so. Jetzt haben wir so ein richtiges Büro da tatsächlich. Jetzt wird es ein bisschen anfassbar.
Das heißt aber, das Team in Wien ist auch nur für den österreichischen Markt zuständig oder ist das quasi so ein bisschen, dass ihr von Wien heraus auch die anderen Auslandsmärkte steuert?
Nee, das Team in Österreich macht eben Österreich. Wir haben auch noch ein Team in Polen und eins in Benelux, in Spanien und so. Nur die Österreicher waren die Ersten, die jetzt auch einen Büroraum kriegen.
Okay. Ich habe gelesen, ihr habt so Camps, nennt sich das bei euch. Ihr habt das Explorer Camp und das ist eben für alle Märkte außerhalb Deutschlands zuständig. Dann gibt es das Camp Germany und dann gibt es noch das Base Camp. Was steckt hinter dieser Organisationsstruktur, außer dass es cool klingt?
Ich habe mir lange Gedanken gemacht, wie kann ich mein Unternehmen strukturieren? Wir arbeiten hier sehr familiär zusammen und dann habe ich irgendwann gelesen, 200 Leute ist so eine Gruppengröße, wo man sich kennt, wo man auch noch weiß, wer ist und auch noch eine Beziehung untereinander aufbauen kann. Und darüber habe ich nachgedacht, wie kann man das denn am besten machen? Und jetzt waren ja mein Mitgründer und ich, wir waren ja, bevor wir Fritz Kohler gemacht haben, waren wir so ungefähr 15 Jahre Pfadfinder, also fast Berufspfadfinder. Wenn man, sag ich mal, so über Pfadfinder-Klischees im Kopf hat, wir haben alle Klischees erfüllt. So Halstuch, Lagerfeuer, Gitarre, Wandern, Abenteuer, Wald erleben und so wochenlang raus, Schweden, Norwegen, irgendwas Europa bereits. Und diese Pfadfinder-Historie hat hergehalten für diese Metapher von Camps. Das heißt, es gibt so das große gemeinsame Camp und da gibt es Untercamps. Das sind so einzelne Bereiche quasi. Also haben wir das Basecamp. Da gibt es dann Operations, also das Bottling zum Beispiel, Einkauf, Personalwesen, Finance, so Kram halt. Oder auch Geschäftsführung, so zentrale Geschäftsführung ist eben auch Basecamp. Aber wir haben eben auch das große Camp Germany, wo unsere Kollegen fürs deutsche Geschäft sind. Und wir haben das Explorer Camp mit vielen Untercamps. Und diese Camps treffen sich immer am gemeinsamen Campfire. Das kann ein großes Meeting sein, kann auch eine große Veranstaltung sein oder irgendeine andere Gelegenheit einfach sein, wo man einfach zusammenkommt. Das ist dann ein Campfire quasi. Und so schaffen wir es, in einzelnen Camps einen hohen Austausch untereinander zu haben, eine hohe Präsenz und auch eine schöne Arbeitsatmosphäre, die uns ganz wichtig ist. Und trotzdem weiter zu wachsen. Und so haben wir einfach das Bild des Pfadfinder-Camps bemüht.
Okay. Und da ist auch immer noch die Gitarre dabei, nehme ich an.
Ja, und auch das Singen.
Sehr gut. Da würde ich gerne mal Mäuschen spielen. In Deutschland seid ihr quasi so ein Local Hero. Ja, und ihr steht ja auch für bestimmte Werte. Ihr seid mit denen auch groß geworden, bekannt geworden. Auch heute sind noch die beiden Bilder der Gründer und Hamburg auf jeder Flasche drauf. Wie lässt sich denn das sozusagen, diese Markenpositionierung überhaupt übertragen auf andere Märkte? Oder seid ihr in Polen vielleicht eine ganz andere Marke? Also werdet ihr mit ganz anderen Themen und Werten verbunden?
Nee, das ist schon stringent tatsächlich. Dadurch, dass, sag ich mal, in der Regel die Kunden uns suchen und auch haben wollen, haben wir auch Mitarbeiter, die uns suchen und auch bei uns arbeiten wollen. Und die kommen ja, weil sie uns explizit suchen. Also unbedingt Fritz, ne? Und das hilft auf jeden Fall, die Marke konsequent durchzuziehen. Wir müssen natürlich schauen, dass wir im Ausland eine sehr, sehr starken deutschen Geschichte und auch eine sehr, sehr starken deutschen Präsenz ein bisschen anders umgehen müssen vielleicht, ne? Also ich sage mal, wenn wir jetzt Haltungsthemen spielen, dann müssen wir die in Polen anders spielen, weil natürlich jetzt, das lehrt so ein bisschen unsere Erfahrung, die Polen sich nicht darauf gewartet haben, dass ihnen eine deutsche Kultur die Welt erklärt. Aber grundsätzlich bleibt der Ansatz und unsere Themen überall gleich. Und manchmal spielen wir es anders aus.
Aber ihr seid denn weniger politisch im Ausland oder einfach ein bisschen zurückgenommen?
Anders. Also ich sag mal, wir sind natürlich auch bei dem ganzen Thema schwul-lesbische Szene sind wir präsent. Die queere Szene, da gehören wir aber auch hin. Wir hätten schon immer Bock auf eine gute Cola. Und das können wir in Deutschland sehr laut spielen. Und da gibt es aber Länder in Europa, wo wir das ein bisschen leiser spielen, weil es tatsächlich da auch dann für die Mitglieder dieser Szene auch mitunter auch mal gefährlich werden kann. Aber trotzdem bleibt der Inhalt gleich.
Ihr seid ja damals mit ganz wenig Budget gestartet, aber das, was ihr an Geld nicht hattet, habt ihr durch gute Ideen wettgemacht. Gilt das auch noch immer so? Also jetzt seid ihr einfach ein größeres Unternehmen und in mehreren Märkten aktiv. Wie weit habt ihr sozusagen immer noch dieses Thema? Naja, erstmal muss die Idee kommen und dann legen wir vielleicht ein bisschen Budget dahinter.
Ja, also der Grundsatz war ja, dass Lorenz und ich waren noch Studenten, als wir Fritz Kohler gegründet haben vor über 20 Jahren. Und wir hatten ein paar Ideen, wir hatten 7.000 Euro und damit konnten wir starten. Und wir wollten nie was mit fremdem Geld machen. Also keine Kapitalgeber, keine Banken und so Quatsch, hatten wir keine Lust drauf. Das würde ja eine Abhängigkeit von anderen Leuten bedeuten. Das heißt, wir haben mit diesem ganz knappen Kapital gestartet, 7.000 Euro. Und der Vorteil davon ist, es zwingt zum hohen Fokus und zu einer hohen Achtsamkeit im Umgang mit Geld. Das ist schon mal gut. Das ist für Gründer, glaube ich, ganz gesetzt oder für Unternehmer generell gut. Und die größten Fehler bei Fritz Kohler haben wir immer gemacht, wenn wir dann doch mal irgendwie zu viel Geld auf dem Konto hatten. Ach, da waren wir mal ein bisschen nachlässiger, ein bisschen großzügiger, auch eine große Ideen, viel Geld auszugeben. Und das war häufig nicht so gut. Und heute machen wir das bei uns so, dass wir strenger budgetieren und auch mal drauf schauen. Aber auch heute gönnen wir uns Fehler. Also auch heute kriegen wir nicht jedes Projekt wirklich erstklassig über die Ziellinie. Aber aus den gröbsten Fehlern haben wir gelernt, dass man vielleicht auch mit Geld sorgsam umgehen sollte.
Mhm. Nun muss man auch sagen, vielleicht Stefan, an dich irgendwie die Frage, das ist ja jetzt auch nicht immer das ganz typische Beispiel, eben, dass man mit 7.000 Euro gründet und das trotzdem eben sehr gut schafft. Wenn du vielleicht mal so aus deiner Erfahrung einen Tipp geben kannst, auch abseits von Fritz Kohler, so ein bisschen allgemeiner gesprochen, wie kalkuliere ich, wann ich mir eine Expansion erlauben kann? Muss ich dann eine bestimmte Größe haben? Muss ich bestimmte Strukturen haben? Muss ich ein bestimmtes Budget haben? Was sagt da so deine Erfahrung?
Ich glaube, und das habe ich auch gelernt, und ich betreue relativ viele Markenunternehmen in Deutschland, du brauchst eine gewisse Größe im Inland, um im Ausland auch wirklich visibel zu sein und eigentlich die Expansion machen zu können. Der Marco und der Lorenz, die sind ja relativ früh schon so in Hotspots gegangen, nach Amsterdam, nach Barcelona, aber eher so ein bisschen opportunistisch getrieben. Das mag nicht unbedingt richtig gewesen sein, aber es war auch nicht total falsch. Und sie haben da ein bisschen Umsätze gemacht, waren immer noch bei 90-95% Inlandsumsätzen und haben das ein bisschen im Grunde genommen angereichert, genau wie der Mirko sagte, weil einfach eine Nachfrage da war. Ich glaube, grundsätzlich musst du extremst vorsichtig sein bei der Expansion, gerade wenn du in Märkte außerhalb der Dachregion und außerhalb von Benelux gehst, weil du da ganz, ganz schnell dir die Finger verbrennen kannst. Also Stichwort Amerika. Es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die sich in Amerika die Finger verbrannt haben. Das heißt, grundsätzlich ist meine Meinung, und das teilen auch viele andere Leute, die sich mit Marken auskennen, du brauchst eigentlich mal 100 Millionen Euro Umsatz im Inland, um im Inland in Deutschland als wirkliche Marke angesehen zu werden. Und dann ist es einfach viel, viel leichter, auch im Ausland zu expandieren und dort dann auch Fuß fassen zu können. Also das wäre so ein bisschen mein erster Rat. Konzentriere dich erstmal auf den Markt, den du kennst. Das ist das Inland. und dann erst geh ins Ausland, bevor du zu schnell versuchst, eben auf verschiedenen Ebenen irgendwo zu agieren. Und ich glaube, Concentration on the Core und dann erst ein bisschen ausfleddernd und dann auch rausgehen.
Und was denkst du über Zukäufe im Ausland, also anorganisches Wachstum, anorganische Expansion? Ist das eine sinnvolle Option oder wann würdest du auch davon abraten?
Das kann sinnvoll sein, muss aber nicht immer sinnvoll sein. Ich finde hier bei so einem Unternehmen wie Fritz Kohler, die eine einfach mal totale Kultmarke haben, da musst du natürlich aufpassen, dass du die DNA dann auch nicht irgendwie durcheinander bringst, indem du irgendein anderes Brand dazu kaufst. Ich glaube, wenn Fritz Kohler was hinzukaufen sollte, dann wäre das eher keine Marke, kein Getränk, sondern vielleicht eher eine Vertriebsorganisation. Andererseits dadurch, dass die das große Glück haben mit dem Florian Rehm, für diejenigen, die ihn nicht kennen, das ist der Hauptgesellschafter von Jägermeister, jemanden im Shareholder-Kreis zu haben, der natürlich über Jägermeister in quasi allen Ländern der Welt irgendwelche Zugänge zu relevanten Vertriebspartnern etc. hat, glaube ich, ist Fritz Kohler ein Unternehmen, das tatsächlich rein organisch wachsen kann und nicht zwingend Märkte über Zukäufe erschließt. Vielleicht gibt es immer mal eine ganz coole Zweitmarke, die man dann aber auch separat voneinander dann laufen lässt, die dann eher auf die Fritz-Kohler-Organisation im Grunde genommen dann auch aufsetzt, um der zum Beispiel den Weg nach Deutschland zu verhelfen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, Fritz ist so stark und ist so gut aufgestellt, die brauchen nicht zwingend Wachstum im Ausland über Zukäufe.
Ja, Mirko, habt ihr trotzdem mal dran gedacht, vielleicht einfach entweder sei es ein Abfüller, aber vielleicht eben auch schon eine andere Getränkemarke, die dann schon im Handel positioniert ist, zu übernehmen, einfach damit die Expansion nochmal schneller geht?
Nein, darüber haben wir noch nicht nachgedacht. Wir haben schon einen sehr speziellen Ansatz, sehr speziellen Weg, einen harten Fokus. Und da dann den Fokus zu verlieren und sich mit anderen Dingen abzulenken. Also weil wir sind ja halt auch nicht so groß tatsächlich. Das heißt, ich würde mein Management über Wochen, Monate lahmlegen mit anderen Themen, die gar nicht zum Kerngeschäft gehören. Und da haben wir uns schon vorgenommen, einfach bestimmte Dinge auch nicht zu machen.
Jetzt hatte ich es vorhin schon gesagt, eure Konterfeis sind auf jeder Flasche, Zusatz Hamburg auch. Ich komme selber auch aus Hamburg, insofern habe ich auch eine starke Verbindung zu Fritz Kohler. Das ist für mich auch eben Teil Hamburg. Ist das ein Vorteil im Ausland oder ist irgendwann mal auch der Moment, wo er sagt, naja, wir müssen halt auch ein internationales Unternehmen werden, so wie manches deutsche Unternehmen inzwischen eben als Geschäftssprache intern auch eigentlich nur noch auf Englisch miteinander kommuniziert. Wie weit seid ihr da? Ist das in der Überlegung oder sagt ihr, nee, Hamburg, das sind unsere Wurzeln und das gehört zu unserer Marke dazu, das wird auch immer so bleiben?
Also Hamburg ist unsere Herkunft tatsächlich und ich glaube schon, dass es gut tut, wenn Marken eine klare Herkunft haben. Dann haben sie zumindest so ein imaginäres Wertebild, was man sich leicht reindenken kann. Das Lustige ist, wir sind, sag ich mal, nur in Österreich die Kohle aus Hamburg. In anderen europäischen Ländern sind wir die Kohle aus Berlin. Wir schreiben zwar groß Hamburg drauf, aber die sagen alle, das wissen wir auch aus Marktforschung, dass die Fritz Kohler ist halt, ja, ist die Kohle aus Berlin, klar kenne ich und so weiter.
Hey, das ist ja witzig.
Ja, ja, also wir sind immer die Kohler von Berlin, Fritz Kohler von Berlin. Und das hängt aber auch damit zusammen, dass natürlich Berlin das Schaufenster nach Deutschland für das Ausland ist. Leute kommen nach Berlin, denken, Deutschland wäre so cool wie Berlin und erleben uns auch als Marke da. Und deswegen sind wir ganz klar mit Berlin verankert, auch wenn Hamburg bei uns draufsteht.
Ja, okay. Wir sind schon fast am Ende der Zeit. Trotzdem, du hast ein bisschen was erzählt vom Thema Fehler auch. Mirko, ich will da gar nicht zu sehr den Finger in die Wunde tun, aber...
Ach, kannst du ruhig. Das ist nicht so schlimm.
Okay. Also einfach vielleicht mal so ein, zwei Fehler, gerade beim Thema Internationalisierung, die ihr gemacht habt. Also alles gesagt, immer wenn wir vielleicht ein bisschen zu viel Geld auch auf dem Konto haben, sind wir da nicht mehr ganz so kritisch gewesen. Also vielleicht einfach so ein, zwei Sachen, von denen auch andere, die jetzt zuhören, lernen können.
Wir haben in einem Land den Distributionspartner gewählt, der hat tolle Arbeit mit uns gemacht, hat uns auch echt gut vertrieben, gut aufgebaut. Und wir waren nicht dicht genug dran, das war ja relativ früh. Und dann hat der einfach eines Tages uns ausgetauscht. Der hat uns als Marke dann rausgeschmissen, also das hat dann unsere Marke kopiert und hat dann mit der eigenen Marke die Distribution in dem Land fortgeführt. Das heißt, wir mussten dann über Nacht die Distribution wieder selber aufbauen, also Leute entsenden, neue Partner finden, das Land neu aufbauen für uns. Da steht auch seitdem im engen Wettbewerb mit dem ehemaligen Distributeur. Das kann schon mal passieren.
Wie hätte man das vermeiden können?
Ja, wir hätten das vermeiden können durch eine engere Bindung, engere Betreuung, engere Führung. Dann wären uns entweder Dinge früher aufgefallen oder wir hätten den rechtzeitig davon überzeugen können, dass es einfach smarter ist, mit uns weiterhin zusammenzuarbeiten, weil er einfach den vollen Support kriegt. Mhm. Also gerade das Thema Distributionspartner, Management, Support und so weiter. Ein großes Thema, das haben wir an der Anfangszeit, haben wir das nicht gut gemacht. Tatsächlich, das sind wir heute besser und dadurch haben wir auch einfach Geld in Sand gesetzt.
Na gut, man lernt raus und in der Zukunft passiert das sicherlich nicht nochmal. Stefan, vielleicht aus deiner Erfahrung von Unternehmen, die du da auch siehst bei der Internationalisierung, kannst du da vielleicht auch ein, zwei Tipps geben, was man am besten schon mal vorher vermeiden sollte?
Ja, also ich glaube, das, was ich eben schon gesagt hatte, geh nicht zu früh ins Ausland. Und wenn, lebe auch im Ausland deine DNA weiter, sei authentisch. Ich glaube, das wäre extrem schlecht, wenn du in Deutschland völlig anders angesehen würdest als im Ausland. Ich glaube, das sind so die Hauptthemen in der Internationalisierung. Und nochmal, Internationalisierung ist brutal schwer. Es ist viel, viel einfacher, in dem Markt, in dem du dich auskennst, erfolgreich zu sein.
Mirko, also erstmal toi, 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 viel Erfolg. Bleibt so, wie ihr seid quasi. Das hat ja Stefan auch nochmal gesagt. Auf jeden Fall. Und möglichst auch an der Rezeptur nichts verändern, hoffe ich mal. Und ja, viel Erfolg dann im Ausland. Schön, dass du dabei warst. Und Stefan, dir auch. Vielen, vielen Dank für die Tipps. Es war sehr hilfreich, auch nochmal eine andere Perspektive hineinzubringen. Und ja, schön, dass ihr dabei gewesen seid.
Danke für die Einladung.
Danke dir, hat Spaß gemacht. Und Mirko, alles Gute euch weiterhin.
Auf bald, bis dann.
Tschüss. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein spannender Fall auf jeden Fall. Und wir beobachten das natürlich, wie es auch weitergeht mit der Internationalisierung bei Fritz Kohler. Wenn Sie ein spannendes Thema haben für uns, über das Sie berichten mögen, dann melden Sie uns bei uns. Und wer weiß, vielleicht sprechen wir das nächste Jahr selber direkt miteinander. Ich würde mich freuen. Soweit alles Gute. Bis dahin. Tschüss.